Hallo und herzlich willkommen zu den Kartoffelkellergesprächen. Ich bin Sebastian und habe in meiner linken Hand eine große Schaufel und in meiner rechten Hand ein großes Küchenmesser. Und damit möchte ich meine zwei Gäste heute malträtieren. Zum einen begrüße ich den lieben Stanley. Hallo Stanley.
Hallo Sebastian, ich grüße dich auch.
Und den Udo.
Ja, moinsen.
Wir sind zum ersten Mal in dieser Dreierkonstellation. Das gab es so noch nicht. Der Stanley ist ein wiederkehrender Gast hier im Podcast seit Beginn dieses Podcasts. Und jetzt haben wir es dann endlich mal geschafft, mit dem Udo das hier so ein bisschen so zu vermengen, um das Sommerprogramm hier auch ein bisschen einzuläuten. Denn ihr wisst, der Fred, der ist ja Lehrer und er muss ja auch Zeugnisse schreiben und Beurteilungen. Und der kommt da nicht so wirklich raus. Und deswegen haben wir uns da ein bisschen Verstärkung gesucht. Ja, und die Filmauswahl, die ist auch etwas speziell, denn wir haben schon wieder einen zweiten Teil. ich weiß gar nicht, vielleicht sollten wir das als Motto machen, wenn ich nicht wüsste, dass der liebe Patrick vom Bahnhofskino irgendwann auch schon mal so eine Idee hatte. Mensch, lass uns doch nur noch zweite Teile machen, das fetzt irgendwie. Aber irgendwie haben sie auch recht, also zweite Teile können wirklich fetzen. Ja, aber die Idee ist ja irgendwie ganz anders geboren, denn ich war mit dem Stanley hier in unserem Lieblingskino, bei unserer Lieblingskinoreihe, nämlich dem Doppel, dem Horror-Doppel von Ralf Donis, also Donis Horror-Doppel, und dort gab es Psycho 1 und Psycho 2. Und der Stanley hat gar nicht lange gewartet und hat mich gefragt, Mensch, Bassi, können wir mal über den zweiten Teil sprechen? Und da ist er natürlich bei mir offene Türen eingerannt. Und als ich dann das dem Udo gesagt habe, Mensch, zweiter Teil Psycho, da sagte er so, Moment mal, da will ich aber mitsprechen. Mhm. Und jetzt sind wir hier. Deswegen ist jetzt tatsächlich auch meine Frage. Wir wissen alle, der erste Psycho, das ist so ein Riesending. Also wirklich ein Mammutwerk. Also finde ich, ich habe den jetzt bestimmt in einem Jahr zweimal oder dreimal gesehen. Ich muss Letterboxd nochmal orakeln, aber mindestens zweimal. Und das ist wirklich so ein Ding, der kann für sich alleine stehen. Und da haben ganz, 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 ganz viele schlaue und auch nicht schlaue Menschen schon über diesen Film gesprochen und ganz viele Bücher geschrieben und Dinge ins Internet geschrieben. Und die sind aber heute irgendwie alle nicht Thema. Ich muss allerdings trotzdem fragen, wie denn so eure Begegnung mit Psycho war und wann habt ihr vor allem den zweiten Teil gesehen? Habt ihr den als erstes gesehen? Oder habt ihr ihn tatsächlich direkt nach dem ersten Teil gesehen? Die Frage würde ich mal an unseren Gast richten, den Stanley. Wie ist denn deine Geschichte mit Psycho 2 und allgemein so mit Psycho?
Ja, also den ersten Psycho habe ich, muss ich überlegen, ich glaube, das muss 99 oder 2000 war das. Da lief dann auf RTL 22.15 Uhr mal im Abendprogramm. Die Eltern waren nicht da. Da habe ich mir den angeschaut, fand den auch ziemlich grandios. Also ich hatte ja vorher schon viel gehört, also damals wusste ich halt, dass es da diese Duschszene drin gibt, diese berühmte und halt auch diese Musik, die man halt kannte. Und da dachte ich mir, und da ich sowieso immer Fan so von Klassikern war damals schon, in meiner Jugend habe ich mir den dann halt auch direkt angeguckt und als großartig empfunden. Und meine Eltern hatten damals noch Premiere und es muss kurz danach gewesen sein. Er lief auf Premiere auf einem der Sender, also damals ging das ja noch nicht auf Abruf, sondern da liefen die irgendwann einmal im Monat oder so und da kam der zweite und der dritte, glaube ich, auch. Und ich habe die damals mal nachts geguckt, auch wo die Eltern nicht da waren. Ich kann mich tatsächlich beim ersten Mal Psycho 2 nicht dran erinnern, wie ich den damals fand. Ich glaube so ganz gut, aber ich war wahrscheinlich noch zu jung, um den jetzt so richtig zu begreifen, zu verstehen. Hab den dann aber bewusst nochmal 2011 gesehen, als ich im Mediamarkt eine für 10 Euro die Psycho-Box gefunden habe, mit Psycho 1 bis 4. Und dann habe ich mir den zweiten auch nochmal angeguckt und fand den so genial beim zweiten Mal gucken. Ja, und den Rest besprechen wir dann.
Udo, wie ist denn deine Geschichte mit Psycho?
Ich kannte von Psycho die Musik als allererstes. Und das lag daran, ich hatte damals in der Schule eine Band. Wir haben so, ja, was haben wir gemacht? Piratenrock, könnte man sagen. Ich war der Keyboarder der Band. Und das war es ziemlich rumpelig. Und unser Sänger und Bassist hatte so ein Intro. Und das stammte aus Psycho, was mir dann auch irgendwann mal jemand gesagt hat. Ich fand das Intro ziemlich großartig. Das kam dann jedes Mal, wenn wir auf die Bühne geglitten sind und unsere ersten Bierkannen aufgemacht haben, um dann da irgendwie live zu performen. Und da kannte ich aber überhaupt noch nicht dieses Ursprungsmaterial. Und das ist mir dann erst... Ja, auf jeden Fall ein paar Jahre später irgendwie so richtig begegnet. Also ich habe den erst so richtig präsent so in Richtung Studium, dass ich dann mal wirklich den nachgeholt habe und da war ich sowieso sehr drin in Hitchcocks Werk und habe das alles rauf und runter geguckt und so eben auch den. Ich muss sagen, es ist gar nicht mal so mein liebster Hitchcock. Ich gucke den gerne, ich finde den auch gut. Aber es gibt in Hitchcocks Oeuvre definitiv einige Filme, die so in meiner Gunst weiter oben stehen und meine Neugier war dann aber geweckt und viele Jahre später, nämlich 2018 muss das gewesen sein, habe ich dann die Teile 2 und 3 nachgeholt und muss sagen, die sind bei mir ziemlich eingeschlagen wie eine Granate, beide auf sehr unterschiedliche Art und wie sehr dieser zweite dann eingeschlagen ist, das wird dann heute im Gespräch ein bisschen rauskommen. Aber ja, so ging meine Geschichte da weiter und ich glaube, den vierten habe ich entweder verdrängt, vergessen oder nicht auch noch geguckt. Das muss ich bei Letterboxd mal rausfinden, aber ad hoc kann ich es nicht sagen. Ich glaube tatsächlich, da ich die Box nicht hier habe, habe ich den vierten gar nicht gesehen. Ja, so war das hier mit meinem Psycho-Werdegang.
Ich habe die ganze Zeit überlegt, wann zum Teufel habe ich denn den ersten Psycho gesehen? Und ich kann mich nämlich entsinnen, früher gab es ja noch Music Television und Viva und da lief The Bates. Könnt ihr euch sicherlich noch entsinnen mit der Coverversion von Billie Jean von Michael Jackson. Könnt ihr euch noch an das Musikvideo erinnern?
Um Himmels Willen, nee.
Ich mich auch nicht.
Ist ja, nee, du?
Nee.
Auf jeden Fall. Okay, The Bates und der Song war Billie Jean und das war so ein Schwarz-Weiß-Video im Regen und das spielte vor eben halt diesem markanten Hotel oder Motel in dem Fall und hab schnell gecheckt, das ist eine Anspielung auf Psycho. Wir als Kinder der 90er mit Zugang zu Fernsehzeitungen, wir wussten natürlich selbstverständlich, was Psycho ist, aber den habe ich, glaube ich, erst wirklich so um die 2000er gesehen, also Ende 90er, Anfang 2000er muss ich den gesehen haben. Mhm. Und als Videokassette, ausgeliehen von einem Kumpel. Der hatte mir auch das Fenster zum Hof ausgeliehen, das weiß ich noch. Das sind so frühe Erinnerungen daran. Aber dann habe ich in den 2010ern mit eben dem Stanley genau diese Filme nochmal gesehen und vor allen Dingen zwei, denn der Stanley lag mir immer in den Ohren, Bassi, du musst unbedingt den zweiten Teil schauen. Und das haben wir dann auch getan und wir haben damals die Box, die er mir dann vermacht hat, haben wir damals geschaut und die habe ich jetzt auch zur Vorbereitung auch nur zu Rade gezogen, beziehungsweise wir haben den jetzt mal zusammen geschaut auf Blu-ray in so einer neuen Box, die du dir da geholt hast, Stanley.
Genau, ja, so neu ist die nicht mehr. Das war da die Psycho Legacy Box. Die, ja, ist mittlerweile auch ein gutes Sammlerstück. Da sind ja insgesamt 8 Blu-rays drin. Da gibt es eigentlich so gut wie alles, was mit Psycho zu tun hat, ist in der Box. Also die Filme 1 bis 4, dann noch Dokus, sogar das scheußliche 98er Remake. Da ist alles Mögliche drin. Sehr, sehr coole Box, wenn er die in die Finger kriegt, zuschlagen.
Ja, und ich habe auf jeden Fall in diesem Atemzug da auch irgendwann noch den dritten Teil mir angeschaut und den vierten, da habe ich tatsächlich immer noch einen großen Bogen drumherum gemacht, weil jeder sagt mir, mach's nicht, jedes Review, das ich lese, steht drin, mach's bitte nicht und ich hatte auch sonst irgendwas, selbst die Fernsehzeitung früher hat mir gesagt, es ist ganz grausig und irgendwie sagt mir so mein Gefühl, ja, kann ich irgendwann mal machen, aber das muss nicht jetzt sofort sein und das sage ich mir jetzt aber schon seit 20 Jahren, also...
Später auf dem Sterbebett, um die ganze Sache zu beschleunigen, dann hier mal schön Psycho 4 reingedonnert.
Ich habe letztens auch Dirty Harry, das Todesspiel, erstmalig gesehen, weil ich da auch immer einen riesengroßen Bogen drum gemacht habe, weil der mich nie interessiert hat, es hat mich nie gereizt und ich hatte auch dieses Echo schon gehört. Jetzt habe ich den gesehen und bin zu dem Schluss gekommen, ja, es ist ganz nett, aber es hat überhaupt gar nichts mehr damit zu tun und bei, naja, eben halt Psycho 4 ist das Ganze noch ein bisschen drastischer. Deswegen.
Ja, Psycho 4 ist doch auch wieder so ein Prequel, oder?
Also ich habe ihn gesehen, ich habe ihn sogar mehrmals gesehen. Er hat seine Momente, aber der ist halt so, es ist halt ein Fernsehfilm gewesen, hast du halt gemerkt, der ist halt von der Qualität nicht mehr so wie die ersten drei. Gedreht hatten ja Mick Garris, der hat ja auch so ein paar andere Sachen noch verbrochen.
Der Totengräber der Horrorfortsetzung.
Ja, also der vierte, der ist tatsächlich so, der spielt halt, du hast halt Normans Jugend, da ist er ja hier vom, wie hieß der hier, der IT-Darsteller hier, der Junge, Henry Thomas. Henry Thomas spielt einen jungen Norman Bates und seine Mutter spielt tatsächlich Olivia Hussey. Tatsächlich sind die Rückblenden sind tatsächlich okay, also die gehen, aber das zumindest das, was dann in der Gegenwart spielt, das ergibt halt wirklich überhaupt keinen Sinn in dem Film. Also zumindest das, was Anthony Perkins dann da spielt, ist halt irgendwie nicht mehr so. Ja, das macht, ergibt irgendwie alles keinen Sinn. Deswegen ist der vierte halt, ja, man kann ihn mal gucken, aber man verpasst auch nichts, wenn man nicht sieht. So.
Also bei Olivia Hussey hattest du mich schon, jetzt werde ich doch irgendwann reingucken müssen. Es ist, wie es ist.
Ja, da hat er eine hübsche Mutti, sieht zumindest hübscher dann aus als am Ende von Psycho 1.
Okay. Die Frage der Fragen. Braucht es einen zweiten Teil bei so einer starken Vorlage? Die möchte ich ganz bewusst heute mal in das Ende setzen, denn das möchten wir uns nämlich so ein bisschen erarbeiten und leite gleich über. Für alles, was heute hier gesagt und gesprochen wird, möchte ich jetzt schon eine Spoilerwarnung aussprechen. Es ist einfach schön, wenn man sich diesen Film ohne irgendwelches Vorwissen anschaut, einfach reinschiebt und guckt, was da passiert. Das macht am meisten Spaß, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Deswegen, ihr seid gewarnt, guckt euch gerne erst den Film an und kommt dann zurück. Und für alle anderen, tja, auf eigene Gefahr ab jetzt hier. Genau. Dann würde ich sagen, bevor wir so richtig einsteigen, vielleicht so ein ganz kleines bisschen was zu der Entstehung des Films, denn bei so einem zweiten Teil, der 22 Jahre nach dem Original erst rauskam, kann man schon berechtigt mal die Frage stellen, so, Moment mal, wie kam es denn jetzt eigentlich dazu? Stanley, du hast dich ja auch ein bisschen eingelesen. Wie kam es denn eigentlich zu dem zweiten Teil? Was stand denn da an? War es das Geld oder waren es andere Gründe?
Na, es waren andere Gründe, glaube ich. Also es ging ja darum, dass zu der Zeit, als Hitchcock noch lebte, hat man sich da ja auf gar keinen Fall dran getraut, diesen Film fortzusetzen, das Original. Dann hatten aber die Leute Tom Holland, der das Drehbuch geschrieben hat, und Richard Franklin halt die Idee, es zu versuchen, weil sie interessiert waren, wie es mit Norman Bates weitergehen könnte. Und sie haben sich halt dann tatsächlich die Mammutaufgabe gestellt. Und Tom Holland hat halt das Drehbuch dann tatsächlich geschrieben. Und sie konnten tatsächlich auch durch das Drehbuch Anthony Perkins gewinnen. Und sie konnten, glaube ich, sogar die Originalkulisse verwenden. Und haben dann halt diesen Film gedreht. In absoluter Ehrfurcht vom Original. Also die hatten wirklich Respekt vor der Aufgabe, da ja Hitchcock diesen Überfilm, ich sage immer Überfilm, es ist ein Überfilm, er war wegweisend und bahnbrechend. Und sie haben sich wirklich dieser Aufgabe gestellt und halt diesen Film gemacht.
Und beinahe hätte es eine Version gegeben, die Brian De Palma gedreht hätte, mit einem Christopher Walken in der Hauptrolle als Norman Bates und neben ihm mit einer noch recht jungen Jamie Lee Curtis an seiner Seite. Das war tatsächlich in Gesprächen. Holy moly.
Richtig, richtig. Die hatten sogar mit Janet Leigh gesprochen irgendwie und sind so irgendwie an Jamie Lee Curtis gekommen und dachten, das könnte passen, ja. Aber die ist dann abgesprungen und somit haben sie jemand anderes für diese Rolle genommen.
Ja, aber auch, es ist eine Version, ich würde gerne in diese Dimension springen, in der es diesen Film gibt. Das würde mich sehr reizen. Ich würde es mir im Kino direkt angucken.
Ja, gerade der, den man ja immer vorgeworfen hat, er wäre so ein Hitchcock-Plagiator,
genau.
Was er eigentlich überhaupt gar nicht ist, aber dass der dann halt eins zweit, das wirklich, das hätte ich gerne gesehen. Und dann noch mit Jamie Lee Curtis.
Ja, vor allem, weil wir hier ja auch durch einen Schauspieler aus seinem Bindeglied direkt rüber haben. Ne? Wir haben ja hier einen Wiederkehrer auch in diesem Podcast, denn der gute Dennis Franz, den sieht man ja auch im einen oder anderen De Palma-Werk und den sieht man halt auch hier und irgendwie, da schließt sich dann der ganze Kreis schon wieder. Ziemlich cool eigentlich.
Das ist richtig, ja.
Erwähnenswert wäre noch, dass der Originalautor, nämlich der Robert Bloch, tatsächlich schon einen eigenen Roman geschrieben hat, einen Fortsetzungsroman geschrieben hat zu Psycho 2 und da drin geht es auch um einen Norman Bates, der direkt am Anfang des Buches stirbt und dann als Geist einen Nachahmungstäter beeinflusst. Das Ganze hat es glücklicherweise nicht in den Film geschafft. muss auch wirklich sagen, wo ich das so ein bisschen so quer gelesen hatte, so, nein, das klingt ein bisschen, das klingt sehr weird. Ganz genau. Dann fassen wir mal den Film zusammen, damit alle da draußen wissen, was es denn eigentlich heute hier geht. Udo, du hast uns da was vorbereitet. Verlies doch mal eben.
Moviepilot hat's vorbereitet. Ich gebe es nur wieder. Und Moviepilot sagt da, es ist 22 Jahre später und Norman Bates kehrt in das gruselige Bates Motel zurück. Als geheilt ist Norman aus der Psychiatrie entlassen worden, doch die Schatten liegen weiterhin über diesem unrühmlichen Haus. Schon bei seiner Ankunft holt ihn die Vergangenheit ein. Norman hört die Stimme seiner Mutter und findet Notizzettel, die von ihr unterschrieben worden sind. Ein entsetzliches Komplott bemächtigt sich des empfindsamen Normans, der als einzige Hilfe Mary hat, die sich in ihn verliebt hat. Ein makabres Spiel nimmt seinen Lauf.
Sehr schön. Das kann man so nehmen. Ich würde als Erstleser trotzdem, wenn ich von dem Film keine Ahnung hätte, hätte ich trotzdem fragen, wer ist Mary? Warum ist die verliebt? Und überhaupt. Aber ich nehme das so hin. Das passt eigentlich ganz gut.
Perfekt. Mhm.
Ich möchte tatsächlich auch gleich am Anfang dieses Films gleich mit euch anfangen und einsteigen in das Gespräch. Nämlich, am Anfang sehen wir so eine Gerichtsverhandlung, wo wir da auch nur im Bett sitzen, auch mit seinem Arzt. Und der Norman Bates, der wird nach 22 Jahren aus der Haft entlassen.
Darf ich da ganz kurz in die Kerbe reinspringen, weil ich glaube, vorher sehen wir sogar noch, und das ist sehr streitenswert, ich glaube, das ist auch so im Allgemeinen, wenn sich Menschen über diesen Film irgendwo schon ausgelassen haben, so ein Streitpunkt, da kommt nämlich erst noch die Duschszene nämlich nochmal, oder?
Ja, das ist korrekt.
Da haben wir nämlich erstmal die Duschszene und da wäre ja schon die erste Frage, bevor wir zu dieser Gerichtsverhandlung schlittern, ob es diese Duschszene in diesem Film als Einstieg wirklich braucht.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, aber doch vielleicht schon, um wieder reinzukommen, weil du bist ja sofort wieder drin im Prinzip, so in dieser Muttergeschichte. Es ist ja die Durchsöhnen-Szene, die ist ja eingekürzt im Prinzip. Ein bisschen schneller dann zumindest, nachdem Marion Crane tot ist, läuft die Kamera etwas schneller und fährt ja dann auf das Haus, was in schwarz-weiß ist. Dann kommen halt hier die Intro-Credits, Psycho 2. Und dann kommt ja Farbe in den Film erst und dann halt die Musik halt auch dazu. Funktioniert jetzt halt nur so bedingt. Also ich finde, die Szene hätte es jetzt nicht gebraucht. Ich glaube, der Sinn der Szene war halt irgendwie nochmal so reinzufinden oder vielleicht wie nochmal. Aber es ist ja eigentlich auch keine Zusammenfassung des ersten Films. Es ist ja, die hätte es jetzt nicht zwingend gebraucht, sag ich. Wie siehst du das?
Geht mir ganz genauso. Ich glaube tatsächlich, der Film hätte das nicht nötig gehabt und ich glaube tatsächlich auch, also diese Szene, die ist zwar großartig, aber die setzt nicht die Tonalität für diesen Film, denn ich fand das jetzt schon bezeichnend, deshalb finde ich es eigentlich geil, Basti, dass du eingestiegen bist mit der Gerichtsszene, weil eigentlich setzt die Gerichtsszene als erste Szene die Tonalität für diesen Film und eigentlich ist das die viel bessere Einstiegsszene. Oder, Basti?
Ja, ich bin jetzt tatsächlich auch inhaltlich daran gegangen, weil ich hatte so das Gefühl, und das war auch mein Eindruck, und deswegen habe ich das auch so ein bisschen übergangen, sträflich, dass die eigentlich nur dafür da ist, um die Leute nochmal alle abzuholen. Weil damals, zu der Zeit, als der Film ins Kino gab, da hatten noch nicht alle Leute einen Videorekorder. Die hatten noch nicht die Möglichkeit, den Film alle nasenlang ja zu sehen. Und du musst die Leute ja trotzdem irgendwie so ein kleines bisschen irgendwie da so abholen. Und bevor du das so ein Mesh-up machst und nochmal was ist zuvor passiert, da reinschneidest, ist es, glaube ich, einfacher, wenn du dann einfach so eine markante Szene da reinmachst und dann hat man sich für die entschieden. Da muss man natürlich sagen, berechtigte Frage, setzt das dann nicht vielleicht einfach die Stakes ein bisschen zu hoch? Auf der anderen Seite, das sind jetzt 2-3 Minuten vom Film, das kommt das Intro und naja, dann bist du einigermaßen drin und dann geht ja der Film auch los. Also das ist richtig abgesetzt eigentlich vom Rest des Films, von daher.
Wenn ich noch was zu der Anfangsszene einwerfen darf, ich glaube, die ist fast so dafür da, um einfach nur genau diesen Shot auf das Haus zu kriegen, den du ja hast. Ich glaube, der kommt in Psycho 1 nicht so nochmal vor. Es geht ja darum, dass das Haus im Dunkeln so direkt, die Kamera geht ja aus dem Fenster direkt auf das Haus. Wie gesagt, dann kommt da wirklich dieses Psycho 2 Opening und dann geht ja, siehst du ja wieder das Haus im Dunkeln und dann kommt ja die Farbe durch diesen Sonnenuntergang dahinter so rein, ja. dieser Musik. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eher so der Effekt, der sein sollte, weil du hast wirklich ja halt diesen perfekten Shot auf das Haus und danach kann man das dann halt so in den Sonnenaufgang tauchen und mit so einem Hauch von Hoffnung versehen, mit der Film ja auch im Prinzip anfängt durch die Entlassung von Norman Bates.
Ja, das ist ein ziemlich cooler Punkt. Den wollte ich tatsächlich sogar nachher noch anbringen beim Visuellen, da würde ich den noch ein bisschen ausführen, aber ja, auch fantastischer Shot und da gebe ich dir recht. Ja, da könnte auch die Intention herkommen. Also vielleicht gar nicht mal so schlecht eigentlich für den Anfang des Films.
Nun gut. Dann rein in die Gerichtsverhandlung.
Gerichtsverhandlung. Und da muss man eine Frage stellen, eine ganz wichtige Frage stellen, nämlich, ist denn der Norman eigentlich geheilt? Glaubt ihr das? Nach 22 Jahren, der hat ja nur noch ein paar Menschen auf dem Kerbholz, also er hat ja mehrere Menschen umgebracht und die Autos versenkt in diesem Sumpf und ist man dann nach 20 Jahren geheilt und kann dann einfach wieder in sein altes Leben zurückgelassen werden? Also da muss ich jetzt mal direkt fragen, Stanley, ist er geheilt?
Ich sehe das so, ja, dass er, also er wird ja im Film als geheilt verkauft und es ist ja eigentlich auch so, dass nicht Norman Bates die Leute umgebracht hat, sondern ja seine Mutter, eine gespaltene Persönlichkeit, sondern nicht er. Er wusste ja in der Regel gar nicht, dass er jemanden umgebracht hat, als Norman Bates zumindest. Also außer seiner Mutter, die er ja vergiftet hat und ihren Liebhaber, hat er ja eigentlich niemanden ermordet, sondern es war halt die Mutter. So wird es ja auch am Ende des ersten Teils erklärt. Und wenn halt die zweite Persönlichkeit dann nach 22 Jahren nicht mehr da ist, so wie es uns der Film verkauft am Anfang, denke schon, dass das möglich ist, dass jemand nach 22 Jahren aus der Psychiatrie entlassen werden kann, wenn er als geheilt gilt.
Okay, Odo, wie siehst du das?
Boah, mir fehlt da jegliche Expertise, muss ich gestehen, aber ich kaufe den Film das erstmal ab. Ich finde, das ist eine Zeitspanne, die kommt mir erstmal so vor, als würde die in irgendeinem Rechtssystem durchaus so Bestand haben, zumindest wenn da wirklich die Experten dahinter sitzen und sagen, ja, hier hat eine Heilung stattgefunden und das bescheinigen. Und das ist ja hier der Fall. Wir lernen ja auch dann den zuständigen, ich glaube Psychiater ist er, lernen wir hier tatsächlich auch kennen, der das Ganze dann auch begleitet und diesen ganzen Vorgang des wieder freigelassen werdens mit begleitet und mitträgt und so. Also das kam jetzt erstmal so in der Welt des Films, kam mir das alles sehr, sehr schlüssig vor. Wie das in der realen Welt aussehe, ja, da fehlt mir wirklich viel zu viel an Informationen und Fachwissen, um da irgendwas Sinnvolles beizutragen. Aber der Film macht mir das sehr glaubhaft.
Mein Standpunkt hatte ich da tatsächlich von dem ersten Mal sehen zum zweiten Mal sehen ein bisschen geändert. Beim ersten Mal sehen hatte ich noch kein Kind. Beim zweiten Mal hatte ich aber eins oder habe eins. Und wenn auch nur ansatzweise der Gedanke reinkommt, dass irgendjemand etwas mit meinem Kind machen könnte und dieserjenige nach 22 Jahren wieder aus dem Gefängnis rauskommt, ich wäre alles andere als amused, ganz besonders, wenn dieser Mensch noch mehr Menschen umgebracht hätte. Und deswegen ist das immer so ein Ding, okay, Film, damit setzt du natürlich ja die Stakes sehr hoch, wenn der jetzt rauskommt. Erklär mir das bitte gut und gib dann wenigstens auch der Vera Miles auch ganz, 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 ganz viel Futter an die Hand, damit sie zu arbeiten hat. Und da würde ich jetzt mal sagen, das gelingt dem Film doch so ganz okay für mich. Viele andere sagen aber, nö, das macht der Film ganz gut. Ihr klingt beide so ein bisschen so wie, nee, das ist genau der richtige Aufbau dafür. Cindy, sehe ich das richtig?
Ja, richtig. Finde ich, ist genau der richtige Aufbau. Wie gesagt, 22 Jahre Zeit. Wie gesagt, ich habe die Expertise halt auch nicht, die genaue, aber man muss es halt auch so aus dem zeitlichen Kontext sehen, dass der Film halt von Anfang 80 ist. Wie gesagt, und es ist ja, er ist ja eine gespaltene Persönlichkeit gewesen, wenn er die halt nicht mehr ist. Wie gesagt, es wird ja im ersten Film auch explizit erklärt, dass nicht er, sondern seine Mutter, die wir praktisch seine Persönlichkeit übernommen hat, da die Morde begangen hat. Dadurch bin ich damit, wie gesagt, damit fein. Und ich kaufe, wie gesagt, ich kaufe dem Film das und ich kaufe Norman Bates am Anfang des Filmes ja auch ab, dass er geheilt ist.
Okay, diskutabel. Udo, möchtest du noch zwei Sachen dazu sagen oder siehst du das auch
so? Ich sehe das auch so. Ich würde mich da einfach nahtlos anschließen. Also ich sehe das erstmal und denke, ja, doch, alles klar. So, und das selbst mit dem Wissen, was ich da halt aus dem ersten Psycho mitbringe. Ne? Also man kann natürlich eine Augenbraue hochziehen, aber wenn ich heutzutage in die Tageszeitung gucke und sehe, was so für Strafen teilweise verhängt werden, da kommen Menschen ich will die Taten nicht eins zu eins vergleichen, aber schon Menschen mit sehr schrecklichen Taten sehr, sehr schnell wieder frei. So, dass in einem Amerika in dieser Zeit nach 22 Jahren jemand, ne, auch mit solchen Taten und so einer Diagnose dann wieder als geheilt entlassen wird, ich kaufe das erstmal so und ich bin da auch direkt sehr bei den Figuren, weil man wird ja hier in dieser Gerichtsverhandlung sehr schnell reingeworfen. Man kriegt Norman erstmal als eine Art Sympathiefigur da und aber man bekommt ja auch direkt die Gegenseite präsentiert und Gegenargumente präsentiert. Also ich finde das auch hier, der Film verpackt mir das alles so spannend und so interessant, dass ich da direkt involviert bin, dass ich da direkt denke, oh ja, cool, hier gucke ich gerne zu und möchte auch sehen, wie es hier weitergeht. So, und will vor allem auch wissen, ist Norman denn jetzt auch wirklich geheilt? Weil ich weiß ja auch, dass ich hier in einen Horrorfilm einsteige. Ich weiß, dass ich hier in etwas einsteige, was auf jeden Fall auch blutig werden kann und in meinem Sinne auch sollte. Also dementsprechend, vielleicht ist der ja sogar, als ich den das erste Mal gesehen habe, so ein Anteil in mir, der gehofft hat, dass er ganz bestimmt nicht geheilt ist. Oder was auch immer ich mir da genau erhofft habe. Ich kann das gar nicht genau sagen. Aber also ich bin ja dann immer noch der Udo, der davor sitzt und sich denkt, ja, ich sehe hier Psycho 2 jetzt nicht, um einen Heimatfilm zu gucken.
Das ist richtig. Was man dazu noch einwerfen könnte, ist ja, dass wir dann im Prinzip so gespalten sind wie die Figuren dort. Wir haben den Psychiater, der glaubt, dass Norman geheilt ist und ihm das noch diagnostiziert. Und dann gibt es noch Vera Miles in Form von Sebastian, die halt sagt, nein, der Typ muss wieder eingewiesen werden. Der darf nicht raus, das geht so nicht. Passt doch eigentlich ganz gut, oder?
Ja, also ich gebe dem Film das ja auch. Ansonsten hätte ich auch wirklich schon schnell den Kopf geschüttelt, auch bei dir auf dem Sofa dann auch nochmal. Habe ich aber nicht, sondern ich gebe dem Film das schon. Also er gibt sich da auf jeden Fall sehr viel Mühe, um das da halt auch zu verkaufen. Und das ist ja auch wichtig für alles, was dann halt auch kommt. Denn, und das wäre jetzt sozusagen auch schon mal der erste große, dicke, fette Spoiler, denn wir haben es hier mit einer Täter-Opfer-Umkehr zu tun. Zumindest so ein sort of. Denn, wie sich herausstellt, stiftet ja die Vera Miles ihre Tochter an, den Anthony Perkins, also unseren Norman, ja verrückt zu machen. Denn der darf nämlich wieder in sein altes Leben zurückkehren und in so einer kleinen Bürgerbude brutzeln und darf wieder in seinem alten Motel wohnen mit anschließendem Haus. Und das findet die ja überhaupt gar nicht toll, die Vera Miles. Und das möchte sie ihm ganz schön in die Suppe spucken, um das vielleicht mal so zu formulieren. Und jetzt die Frage mal an euch, so gleich mal am Anfang gestellt, so dieses Täter-Opfer-Umkehr oder Opfer-Täter-Umkehr, dieses Motiv, wie findet ihr das eigentlich, Udo?
Ganz fantastisch finde ich das. Also ich finde, dieser Film spielt die ganze Zeit mit mir. Als ich den das erste Mal gesehen habe, der hat mich verdammt nochmal gefesselt. Und tatsächlich ging es mir jetzt beim zweiten Mal gar nicht so großartig anders. Der hat mich in den Sitz gepresst mit den ganzen Möglichkeiten, die da so drin rumschwimmen. Und ich finde gerade diese Täter-Opfer-Umkehr, die hier passiert, die lässt halt so viel Raum für meine eigenen Ideen, Gedanken und Spekulationen, für so viel Möglichkeiten, was hier wirklich gerade möglicherweise passiert, vor den Kulissen, hinter den Kulissen, in den Köpfen, in Norman selber, wird er von mehreren Seiten manipuliert und so weiter und so fort. Ich finde das sehr spannend und sehr, sehr elegant geschrieben grundsätzlich. Denn es legt ganz viele Fährten aus und manche Fährten spinnt dann auch mein eigener Geist dann noch direkt noch mit dazu. Und ja, finde ich eine super interessante Prämisse und die halt auch einfach fantastisch umgesetzt hier. Also da ist die Spannungsschraube direkt ganz weit angekurbelt.
Ja, Udo, da bin ich völlig bei dir. Du kriegst ja nun wirklich am Anfang Norman Bates, der ja wirklich so als Sympathiefigur eingeführt wird halt auch. Dann kommt halt Vera Miles, die gleich so kratzbürstig, zack, sich aufregt und ja, man muss wieder rein. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass ja praktisch die Heldin aus dem ersten Film ja praktisch selber dann zu einer Verbrecherin wird, in dem, was sie halt macht, dadurch, dass sie halt mit ihrer Tochter versucht, den Norman wieder zurückzumachen durch die Zettel und dadurch, dass sie sich halt als Mutter verkleiden und in dem Haushalt Schindluder treiben. Und das ist so genial gemacht. Und wie gesagt, ich weiß nicht mehr, das erste Mal gucken ist zu lange her gewesen, aber ich weiß, beim zweiten Mal sehen war es halt so, ich habe das nicht mehr zusammengekriegt. Ich bin wahnsinnig geworden, weil ich nicht mehr wusste, wer macht hier eigentlich gerade was? Wer begeht hier eigentlich die Morde? Es konnte eigentlich niemand sein. Von den Leuten, die da sind, und das ist so genial in diesem Film. Und wie gesagt, und Norman ist an sich, der kämpft ja, den ganzen Film lang kämpft er ja gegen sich. Am Anfang weniger und am Ende dann mehr. Und ja, ist jetzt super spannend, also wirklich auch mega genial auch umgesetzt, wie sie das gemacht haben.
Da muss ich wirklich sagen, also gerade bei dem Thema, als ich das erste Mal gesehen habe, man ist die ganze Zeit wirklich echt an diesem Rätseln. Was passiert denn da jetzt eigentlich? Was ist denn da eigentlich los? Bildet er sich das ein? Ist das irgendjemand anderes? Vielleicht sogar irgendwelche Geister, irgendwas halt? Na gut, das gibt der Film natürlich nirgendwo mit, dass das vielleicht irgendwas Übernatürliches sein könnte. Aber dieses Rätseln. Da ging es mir genau wie euch. Ich hing da wirklich da und da zieht der Film ja wahnsinnig viel Kraft raus, dass du selber ja am Miträtseln und Mitfiebern bist. Was ist denn eigentlich los? Und ganz wichtig, der Anthony Perkins, der schafft das dann aber auch noch, mir das rüberzubringen. Der verkauft mir das. Der schafft es, dass ich ihm nachfühle, dass ich mit ihm fühle, dass ich dieses Ganze mitmache. Er hat sozusagen jetzt was hinter sich gelassen, er hat was geschafft, er hat dieses alte Ego hinter sich gelassen und jetzt kehrt in sein altes Leben zurück und irgendwie wird ihm da das Leben schwer gemacht und da müssen wir miträtseln. Und da finde ich das tatsächlich ziemlich gut, auch dann bis zu dem Moment, wo dann wir das eben halt rausfinden, dass es eben halt auch so ist, dass dann eben halt Vera Miles dahinter steckt. Und dann finde ich aber, dass der Film an vielen Stellen aber auch noch andere coole Kniffe hat. Wie zum Beispiel, dass so im Raum steht, er könnte es vielleicht doch alles selber getan haben. Siehe zum Beispiel die zwei Kinder oder die zwei Jugendlichen, die da reinkommen. Stanley, wie hast du denn das da wahrgenommen mit den zwei Kindern? Also die Kinder, das sind ja keine Kinder, das sind zwei Jugendliche, die machen da in dem Kartoffelkeller da unten ja rum. Wie hast du die Szene gesehen und wahrgenommen?
Also bei der Szene weiß ich definitiv, dass es nicht Norman war, weil der auf dem Dachboden eingesperrt war. Also das weißt du in der Szene ja, aber du weißt, dass da jemand im Keller rumschleicht. So, als Mutter verkleiden. Und das ist ja das, was mich so, da dachte ich mir, dann überlegst du halt, okay, sind das jetzt die zwei? Das weißt du ja, wenn du den Film das erste Mal noch guckst, weißt du ja noch nicht, dass das praktisch oder dass die Mary die Tochter ist von Vera Miles. Das weißt du ja da noch nicht, das kommt ja erst danach. Und sie ist auf jeden Fall jemand im Keller als Mutter verkleidet, aber Norman ist in dieser Szene, ist der auf dem Dachboden und du siehst das einfach nur, der ist eingesperrt, kriegt die Tür nicht auf und dann hast du halt diesen Kamerashot, der aus dem Dings runtergeht zu diesem Kellereingang, wo die reingehen. Also in der Szene finde ich es eindeutig, dass es nicht ist und deswegen, da fängt es halt schon an, okay, wer ist das jetzt zum Geier? Da fängt das dann wirklich an, so richtig witzig zu werden. Und man konnte das auch bei dem Horror-Doppel, bei den Leuten, die im Kino geblieben sind und den Film noch nicht gesehen haben, den zweiten, hast du richtig die Fragezeichen in den Gesichtern gesehen und die Reaktionen, was war wirklich auch sehr interessant beim Zugucken. Ja, leider sind nicht viele geblieben zum zweiten, aber die, die geblieben sind, die haben ja nicht schlecht geguckt.
Die hatten Spaß.
Absolut, absolut. Und die Reaktion, da kam sogar laute Reaktion, gerade dann, wo rauskam, dass die Vera Miles die Mutter ist. Also, oh, das haben die alle nicht kommen sehen. Das war
Cool.
total großartig. Hat Spaß
Yes.
gemacht.
Super effektiv ist das. Also das entblättert sich
Ja.
wirklich so von Szene zu Szene wie so eine Zwiebel. Und das mag ich daran so sehr. Und das macht halt auch wirklich dann, wenn man den mit Abstand sieht, auch bei dem zweiten Mal, wo man die Hälfte wieder vertüddelt hat, macht das direkt wieder so einen Spaß. Und das finde ich ist schon eine Kunst. Das muss so ein zweiter Teil, das muss der auch erstmal hinbekommen. Wow.
Ja, und was dann super, der größte Satz oder der geilste Satz dann eigentlich gerade in der Szene, wo sich Mutter und Tochter das erste Mal treffen und sich so austauschen und die Tochter halt sagt, ich glaube, da ist noch jemand im Haus. Also dachte mir so, was, what the fuck, was ist denn jetzt hier noch los? Das ist halt so, so super gut, so super geil geschrieben, wirklich.
Ja.
Wenn wir einmal dabei sind, auch super gut geschrieben und ich hatte ja schon angefangen und ich glaube, Quentin Tarantino sieht es ähnlich, denn er behauptet, dass Psycho 2 die beste Rolle von Anthony Perkins überhaupt ist. Und ich habe jetzt nicht alles von ihm gesehen. Und ich finde den ersten ja auch ganz fantastisch. Aber der zweite ist richtig dran in der Performance. Und ich muss auch wirklich sagen, also er macht das so gut, mir das rüberzubringen. Ich habe es schon gesagt, dass ich fast schon geneigt bin, ihm auch beizupflichten. Aber Anthony Perkins ist ja nicht nur die einzige coole Rolle im Film, beziehungsweise ja, glaubhafte Rolle. Und ich wollte gerne mit euch mal über die Figuren in diesem Film sprechen. Was sind denn so eure Highlights und was sind so Figuren, die ihr stark findet? Udo, du hast ja auch schon den Dennis Franz gedroppt. Wer ist denn bei dir so vom Cast so
Ja, den
nennenswert?
muss ich da direkt wieder droppen, weil also wenn es darum geht, wen ich da wirklich gerne sehe, ich finde Dennis Franz macht hier genau sein Dennis Franz Ding und das macht er ganz wahnsinnig gut, diesen schmierlappigen, etwas siffigen, zwielichtigen Fuzzi, den kann er einfach so gut. Ich bin sofort auch wieder mit so einem halben Herzen rüber bei Blowout, weil also das, was er hier abzieht, ist halt, also es könnte wirklich fast derselbe Typ sein, so. Er bräuchte nur das gleiche Unterhemd wieder und dann würde das laufen. Ne? Aber der ist schon ganz, ganz großartig. Ich mag allerdings ja auch den Sheriff gerne, den gespielt von Hugh Gillen, den Sheriff John Hunt. Ich finde, der spielt so richtig klischee-mäßig Sheriff und das gefällt mir hier in dem Film äußerst gut, weil ich finde, so ein bisschen Klischee muss da auch sein. So dieses Kleinstadt-Feeling muss da auch sein und das transportiert er ganz tadellos. Aber ganz generell, ich finde, der Film ist gut besetzt. Also auch hier unser Doktor, der hier mit unterwegs ist, gespielt von Robert Lodger, ist ganz, ganz großartig, weil der da auch so eine Tiefe in manche Szenen reinbringt und sowas. Der hat schon fast so die ermittelnde Rolle eigentlich. So ein bisschen die Spürnase, auch wenn er da nicht weit kommt, wenn er da nicht weit seine Nase reinbekommt. Aber der hat so ein bisschen das Feeling. Als wenn er da so ein bisschen auch die Fäden übernimmt, wohin das führt, das kann man sich dann so angucken. Aber ja, nee, finde ich super. Und dann, ja, dann haben wir halt noch das Hauptgespann hier. Ich muss sagen, also ich sehe die alle gern. Ich finde das schauspielerisch ganz großartig und Anthony Perkins hat da natürlich die Nase vorn. Also ich muss auch sagen, schauspielerische Leistung hier von ihm in diesem Film ist absolut auf den Punkt. Der kann das Sympathische, der macht mir aber auch diese Klinge, auf der er da tanzt, zum wiederkehrenden Wahnsinn, die bringt er mir so gut rüber. Ich nehm's ihm ab. Ich bin da mitgerissen, wie er da auf dieser Klinge tanzt. Finde ich prima. So, jetzt mag ich an der Stelle aber mal weitergeben. Stanley, übernimm mal.
Ja, gehe ich auch mit dir mit, zum größten Teil, aber muss aber allen voran, ja, Anthony Perkins trägt den Film. Ohne Zweifel, seine schauspielerische Leistung. Ich würde fast sagen, Tarantino hat da recht, weil wie er spielt, ist grandios. Du siehst jedes Quäntchen Hoffnung, jedes Quäntchen Verzweiflung in dem Gesicht. Das spielt er so großartig. Du siehst, auch wenn er dann wieder anfängt, verrückt zu werden, absolut genial gespielt. Das hast du ja in dem ersten Film gar nicht gehabt. Im ersten Film wirkt er ja immer so, ja, der normale nette junge Mann, erst dann ganz zum Schluss die Performance, wo er dann still im Kämmerchen sitzt, aber da hast du auch nicht so viel schauspielerische Leistung jetzt drin wie im zweiten Film. Dann kommt aber wirklich gleich McTilly, absolut großartig in dem Film, richtig bezaubernd, die spielt super gut, wirklich eine schöne Rolle, die harmonieren super zusammen als Filmpaar, obwohl, wie ich gehört habe, Anthony Perkins sich wohl bei den Dreharbeiten irgendwie so von ihr abgewendet hat, dann nach der Hälfte der Zeit. Irgendwie hat ihr da oder ihm da irgendetwas nicht gepasst. Wahrscheinlich, weil sie ihm fast zu gut war und er Angst hatte, dass sie ihn gegen die Wand spielt, sagte man in dem einen Interview, was ich gesehen habe. Ja, also, und ansonsten ist der Film generell sehr hochkarätig besetzt. Wie gesagt, Robert Lodge ja noch, Dennis Franz als absolutes Arschloch, der ist ja so ein richtiges Ekelpaket in dem Film. Und man ist dann auch richtig froh, wo er dann endlich ablebt, weil er es einfach nur verdient hat. Und auch Vera Miles ist in dem Film grandios. Gerade die das Monster bekämpfen will und dadurch selbst zum Monster wird, finde ich auch großartig. Also gibt eigentlich keine schlechte Rolle in dem Film.
Stark. Da kann ich gar nicht viel ergänzen, außer ich möchte noch ein bisschen was zu McTilly sagen. Denn die hat für mich es wirklich geschafft, viele falsche Fährten zu legen. Ich habe das überhaupt nicht gecheckt, dass die dann irgendwas involviert ist. Und dass sie das so schön unterspielt hat alles. Ich fand das richtig gut. Die hat eine tolle Ausstrahlung und Präsenz. Und ich habe so dieses Gefühl, was er wohl auch haben muss, die muss ich jetzt beschützen. Dieses Gefühl, irgendwie klappt das greift bei mir über. Also die hat mich da komplett mitgerissen. Also das geht voll auf. Und wenn ich jetzt zumindest noch erwähnen möchte, ist Claudia Briand, die nämlich die Emma Spool spielt. Und die taucht nämlich relativ zu Anfang des Films, taucht sie mal ganz kurz auf. Und sie taucht auch am Ende des Films auf. Das war etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Stanley, wie waren denn die Reaktionen im Kino auf das Ende?
Naja, du hast ja erstmal das Ende, wo eigentlich jeder denkt, dass es der andere war, inklusive Norman, der denkt, dass es Mary Loomis war, und Mary denkt, dass es Norman war die ganze Zeit. So, dann ist die eine tot und du das Ende, du denkst, der Film ist halt zu Ende. So, dann gibt es wieder diese Polizeiszene, wie im ersten Film, also die Polizeirevierszene, wo die da sitzen. Und der Sheriff sagt, ja, hier, die war verrückt, die wollten verrückt machen, die haben die alle umgebracht und fertig. Und du weißt aber, nee, das kann eigentlich alles gar nicht sein, weil du weißt, zum Beispiel dem Moment, wo Vera Miles umgebracht wird, also Laila Loomis, sind Norman und die Mary sind gar nicht im Haus, weil die noch an einem Tatort sind, wo die gerade die Autos aus dem Sumpf holen und denkst mir so, wer zum Motto, weiß, irgendwas muss halt noch sein. Und dann kommt halt die letzte Szene, die halt, das sind ja wirklich die letzten 3 Minuten. Und die sind halt auch schon wieder so super gut inszeniert, einfach nur das Haus. Und du siehst einfach nur diese alte Frau im schwarzen Kleid eine Treppe hochgehen und dann geht die Tür auf und dann überlegst du erstmal, wer ist denn das jetzt? Wenn man den Film ein paar Mal gesehen hat, weiß man, die taucht wirklich am Anfang auf und ist auch immer mit dabei. Die steht immer daneben, wenn der gerade gestänkert wird. Gerade von Dennis Franz, wo der hier ausrastet im Diner, weil Norman ihn gefeuert hat, steht die daneben und die guckt den auch ganz böse an aus der Ecke. Die steht immer im Hintergrund irgendwo, aber die ist immer da. Genau, und wenn man das dann weiß, ergibt das halt alles Sinn, aber das Ende erwischt einen wirklich kalt. Absolut großartig.
Udo, wie ging's dir denn mit dem Ende?
Fand ich super. Also ich hatte so ein bisschen das Feeling auch hier so von eine Leiche zum Dessert, ne? So mit dem noch ein Ende, noch ein Ende und den unterschiedlichen Varianten und Möglichkeiten. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es beim ersten Mal, als ich den gesehen habe. Ich hatte auf jeden Fall keine Idee. Ich hatte keine Ahnung. Und war einfach von den Socken so. Das kann ich sagen. Und das ging mir jetzt beim zweiten Mal wieder so, weil tatsächlich war das, was ich nicht mehr wusste. Ich wusste noch, da kommt dieses Ende, aber ich wusste nicht mehr wer. Ich hatte das einfach vertüdelt, einfach vergessen. Und also es hat mich schon wieder so erwischt und ich dachte, ja, geil, so ist die ganze Zeit präsent, wurde am Anfang eingeführt, ergibt für mich irgendwie ein stimmiges Bild. Das kommt nicht total aus dem Nichts. Man bekommt zwischendurch genug Kleinigkeiten an die Hand gegeben, genug Informationen gedroppt, dass man sich das auch so hätte irgendwie zusammenbasteln können. Und die Szene ist halt selbst so stimmungsvoll und macht auch so einen tollen Übergang wieder zum Status quo, so dem alten neuen Status quo. Das hat mir richtig gut gefallen. Auch das fand ich wieder total gut geschrieben und direkt noch eine Überraschung mehr in diesem Film. Toll. Also drehbuchseitig wirklich beide Daumen mit Grinsen nach oben.
Drehbuch hat ja auch noch den Kniff gemacht, wirklich den Kniff gemacht, die Emma Spool wirklich bloß in der ersten, also bloß die ersten 20 Minuten, wo die auftaucht, weil der kündigt ja recht schnell in dem Diner und danach siehst du die nie wieder. Das Ende ist also die Figur schon lange vergessen. Und du denkst gar nicht mehr an die, dass die auch so aussieht, diese auch schon so gekleidet ist, auch in dem Diner schon und halt diese, auch so diese, die Frisur so hat, wie die Mutter die Perücke hatte oder wie Norman die Perücke hatte, dass das gepasst hat. Das ist wirklich, also wirklich so genial gemacht, die wirklich nur ganz am Anfang einzusetzen. Super, super cool.
Du hast im Vorgespräch zum Thema Drehbuch noch so ein paar Punkte aufgeführt gehabt. Da haben jetzt die meisten schon, aber einer steht noch offen. Und zwar, du hast gesagt, Logiklücken. Möchtest du mal ganz kurz ausführen, was du so für Logiklücken im Film gefunden hast? Und Anschlussfrage, zerstören die da so ein bisschen so das Gesamtgefühl?
Also spontan fällt mir jetzt die Logiklücke ein, gerade nachdem dieses Teenie-Pärchen im Keller rumfummeln war und praktisch der Junge ermordet wird, das Mädchen wegrennt und kurz danach der Sheriff da vor der Tür steht und berichtet, ja, das Mädchen sitzt in meinem Auto, meinte eine große, schwarz gekleidete Frau hätte den da umgebracht und so weiter. Ja, und dann was die dann Norman halt sagen, nö, ich war das jetzt nicht, oder er ein Alibi praktisch von der Mary kriegt oder die Polizei halt gleich wieder abhaut. Die gucken halt kurz in den Keller, ist halt nichts und er ist aber halt auch so schnell aufgeräumt gewesen, das hat so ein bisschen nicht ganz gepasst. Aber jetzt den Film zerstört hat das jetzt praktisch nicht. Es ist halt immer noch ein Horrorfilm, da sehe ich bei sowas eigentlich immer drüber hinweg.
Na und, vielleicht ist das ja, also es wird ja auch immer klar gemacht, dass dieses Hotel und dieses Haus relativ weit raus aus der Stadt sind und da das so zwei Teenies sind, wenn die das wirklich zu Fuß gemacht haben, um da ihr Stelldichein da abzuziehen, ne? Und dann, also sie wirklich dann relativ hysterisch diesen ganzen Rückweg hat irgendwie machen müssen. Erstmal auf die Wache, die Leute überzeugen, da hinzufahren und so weiter und so fort. Da kann schon reichlich Zeit ins Land gehen, ne? Also, für
Das stimmt
ja.
tatsächlich, ja. Bei der Szene ist mir tatsächlich auch noch was aufgefallen, wo das ermordet wird. Wir können das ja mal machen, drückt mal auf Stopp. Und zwar siehst du, in dem Moment, wo die Jugendlichen fliehen wollen, gibt es einen ganz kurzen Shot auf die Mutter, in Anführungsstrichen, die da drin steht und die da guckt. Und du siehst praktisch, wenn du auf Stopp drückst oder auf Standbild, siehst du, dass das eindeutig nicht die Emma Spool ist. Sieht nämlich eher wie Mary Loomis aus. Weiß nicht, ob die ursprünglich ein anderes Ende geplant und auch der Arm, man sieht in einem Shot, sieht man halt so den Arm mit dem Messer und das ist eindeutig der Arm einer jungen Frau. Das hat für mich dann halt auch irgendwie nicht so ganz gepasst. Das ist vielleicht bloß so ein kleiner Fehler gewesen oder die hatten es ursprünglich anders gedacht, aber sieht wirklich wie eine junge Frau aus in dem Moment. Und irgendwer, es hat tatsächlich in dem Kontext auch keinen Sinn gemacht bei den Jugendlichen, dass die Emma Spool die umgebracht hat, weil die ja eigentlich sagt, die hat die verfolgt, die ihn geärgert haben oder die ihn wahnsinnig machen wollten. Und die Jugendlichen, ja, die hatten ja mit dem jetzt nichts zu tun. Die waren dann nur in dem Keller und haben rumgemacht. Die haben ja keinem was getan im Prinzip, außer dass sie eingebrochen sind.
Naja, oder du bist einer weiteren Doppelbödigkeit auf die Spur gekommen, denn eigentlich hat ja da die Mary Loomis, hat ja den Norman, während das passiert ist, eingeschlossen und eigentlich gleichzeitig da auch im Haus rumgetobt, oder nicht? Also
Richtig,
die kann das durchaus auch gewesen sein. Vielleicht hat die selber auch einen Hau weg, nur der Film erzählt uns das nicht, sondern gibt uns das bloß so an die Hand. Tada! Also möglich ist
ja,
das ja
tada,
doch.
das ist ja möglich, ist es so, weil das macht halt auch keinen Sinn, dass das die Spool ist. So, aber wenn, macht euch mal den Spaß, drückt mal auf Standbild.
Ja, das wird mal beim nächsten Mal gemacht.
Ich finde, der Film erklärt das recht gut. Also zumindest für mich war es klar, dass die das ist, also dass McTillys Charakter das war. Also dass da sozusagen mehrere Personen dazu beitragen, dass dort A gemordet wird und dass dort dass das so verworren ist, dass es auch so schwer zu entzerren ist, auch für uns als Zuschauerinnen. Von daher, ich finde das jetzt gar nicht so abwegig. Ich habe das tatsächlich auch beim Sehen, war das für mich so, ja doch, das muss dann die gewesen sein. Aber die war auch nicht alles. Und das macht er eben halt auch so tricky. Und ich finde es gerechtfertigt.
Ja,
Finde
es
ich gut.
würde aber nicht so ganz zu ihrem Charakter tatsächlich passen, weil sie ist ja die Kurve kriegt, ja, tatsächlich, und dann sich auf Normans Seite schlägt, tatsächlich, und ihn ja praktisch beschützt und dafür sorgen möchte, dass er nicht verrückt wird. Deswegen macht das halt dann nicht ganz so sehr. Also, ja, ist doppelter Boden auf jeden Fall eine spannende Sache, aber
Aber
ja.
Norman Bates ist auch doppelter Boden und der ist auch so ein, der schafft es eben halt auch so sanftmütig zu sein, wo du denkst, der tut doch niemanden was, ne? Und dann hat der Menschen umgebracht. Also ich finde das jetzt nicht so abwegig, aber ja, der Film erzählt es nicht richtig, aber dadurch, dass es sozusagen offen ist, dass es vage ist, dass es bloß so angedeutet ist, finde ich das wiederum ganz gut. Also dass es eben halt offen ist.
Das macht es am Ende noch interessanter. Es macht am Ende alles nur noch interessanter. Also wirklich super. Einfach super. So, hast du noch mehr Logiklöcher am Start?
Oh, das sind erstmal die ersten, die mir jetzt so, also gerade spontan fallen mir jetzt keine ein. Habt ihr noch welche? Das waren jetzt so
Nee.
zumindest die hochtrabendsten, wo ich jetzt, also hätte ich jetzt bei den Alarmsignalen, wenn ich ja gehört hätte, ja, große Frau rennt im Keller rum, die aussah wie die Mutter, was der ja auch noch sagt, und der Typ ist halt so frei, da hätte ich da den wahrscheinlich erstmal mitgenommen als Polizist.
Das
Und noch so ein Logikloch ist, als dann der Psychiater dann gegen Ende nochmal da ist und ja schon und die Mutter nochmal exhumieren, weil er schon wieder anfängt, weil er ja mit seiner Mutter telefoniert. Du siehst ja, dass bei ihm ja schon wieder was nicht rund läuft. Ich finde, da sind sie noch sehr, sehr gnädig, zumindest bevor sie, der hätte eigentlich schon lange wieder eingewiesen werden können. In dem Zustand, in dem er dann schon so im letzten Drittel des Films ist, gerade wo der Psychiater halt nochmal da ist.
Ich muss halt
Aber wie
gestehen,
gesagt, das sind.
das ist halt so eine Art von Film, da sind mir dann solche Logiklöcher auch ganz, ganz fürchterlich und herzlich egal. Also bei der Exhumierung habe ich auch ganz kurz die Augenbraue hochgezogen, ob das jetzt alles so sinnig ist und ob das überhaupt gehen würde und bla. Und dann auch eine Sekunde später dachte ich mir schon, das ist mir pappegal, weil es funktioniert hat und es macht mir total viel Freude, dass da dann die alte Frau noch ausgebuddelt wird und die Reaktion zu sehen und so weiter. Es ist wurscht, es ist einfach wurscht, weil so in dieser Welt, die ich da gezeigt bekomme, da greift das alles irgendwie ineinander, weil da sind die alle auch ein bisschen off und ein bisschen weird und irgendwie alle haben noch so eine zweite Ebene, zweite Agenda oder manchmal sogar noch eine dritte Ebene da drin. Und Ja, irgendwie fügt sich das schon alles ganz schön stimmig zusammen hier. Dafür, dass das alles so verworren und verwoben ist und verstrickt ist und doppelbödig eben. Ja, ich glaube, ich mag genau das ganz besonders gerne.
Auf jeden Fall, ja, also den Film macht es jetzt auf jeden Fall nicht schlecht, sind halt kleine Logiklöcher, aber da kann man wirklich in dem Genre drüber hinweg gucken. Wie gesagt, ja, weil der Rest halt wirklich gerade hervorragend passt. Bin ich bei dir.
Für alle anderen Logiklöcher, die es da irgendwie gibt, finde ich, gibt es einen sehr, 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 sehr großen Ausgleich, der das alles immer wieder wettmacht, weswegen mir das tatsächlich, ich sehe das ähnlich wie Udo, dann das alles herzlichst egal ist. Und deswegen muss ich auch die Frage auch an euch stellen, nämlich warum zum Teufel sieht dieser Film so unverschämt gut aus? Udo, als alte Fotografenseele, ist dir doch bestimmt auch der Look, dieser spezielle Look dieses Films auch aufgefallen. Kannst du mal ganz kurz ausführen, gefällt dir überhaupt der Look des Films? Ist das so dein Ding? Und wenn ja, und ich hoffe doch sehr, was gefällt dir daran? Und ja, erzähl mir mal ein bisschen was zum Look und Feel vom Film.
Alles gefällt mir daran. Also Dean Candy hat hier wieder ganz tief in seine Zauberkiste reingegriffen und da wird wirklich gebastelt und gespielt. Also mir geht da das Herz auf. Ich mag erstmal den Farblook des Films. Ich mag die Körnigkeit des Films. Ich mag ganz viele verschiedene, wirklich sehr detailverliebte Kameraeinstellungen und Kamerafahrten, also Vogelperspektiven. Manchmal wirklich, du siehst auch richtig, wie Hitchcock-Referenzen eingebaut sind, aber dann auch wieder sehr eigene Ideen. Da wird sehr schön mit Licht und Schatten gespielt, sehr schön auch mit dem Tempo der Kamera gespielt, auch mal mit ein bisschen weiteren Winkel oder auch näher dran oder auch diese Fahrt auf das Auge. Ich mag diesen einen Shot aus dem Haus raus, was auch so vogelperspektivmäßig ist. Das ist ein ganz sensationeller Shot, wo die Kamera da im Raum, im Haus so hoch fährt plötzlich und dann auch so eine Betrachterposition von oben einnimmt. Und das ist also wirklich auch geometrisch und grafisch mit allen Linien im Bild total schön gemacht. Also da muss ich sagen, also wirklich, ich gucke das super gerne, denn es sieht wirklich toll aus. Ich sehe hier ein richtig groß, deshalb dachte ich auch direkt, hier Brian De Palma hätte super gepasst, weil so manche Dinge sind dabei, da hätte er auch seine Freude dran gehabt oder hätte er vielleicht manchmal auch ähnliche Handgriffe getan. Und das passt so in eine ähnliche Schublade von Film an manchen Stellen. Und also das, ich sehe es wahnsinnig gerne, auch wie hier dann mit Matte Painting gearbeitet wird, wie mit diesem Haus und überhaupt den Locations gearbeitet wird. Auch das Diner, wie unglaublich schön das in Szene gesetzt ist und wie dynamisch da auch die Kamera teilweise arbeitet. Also ja, wie gesagt, ich kann da jetzt Lobeshymnen anstimmen, aber unterm Strich steht da ein, ich mag alles daran. Es ist super.
Das ist schön. Stanley, wie sieht's denn bei dir aus?
Ja, ich kann da am Udo nicht mehr viel hinzufügen. Also die Kandi hat da wirklich astreine Arbeit. Also wirklich, ich bin kein Kameraexperte, aber die Kamerafahrten absolut großartig. Was ich zum Beispiel, also eine meiner Lieblingsszenen ist die Szene, wo Norman gerade mit seiner Mutter telefoniert, in Anführungsstrichen, die Mary gegenübersteht und ihr bewusst wird hier, dass der jetzt gerade richtig gefährlich wird und dann fährt die Kamera so hoch über diesen Torbogen da oder diesen Wohnzimmerbogen. Das ist so eine geniale Kamerafahrt. Oder wie gesagt, auch diese Vogelperspektiven, diese One-Shots da, die du hast und einfach nur, wie immer dort diese Atmosphäre in dem Haus eingefangen wird. Super, super gut. Super gut einmal nur. Und wie gesagt, diese ganze, auch die Beleuchtung von dem Haus, das ist alles, wirkt super, super creepy. Also das ist richtig, richtig großes Kino tatsächlich oder große Kameraarbeit auf jeden Fall.
Als ich auf deinem Sofa saß und wir den Film nochmal geschaut haben, dann habe ich mich ein bisschen weiter vorne übergebeugt, nämlich bei diesem Übergangsshot, wo Norman aus dem Haus kommt und das sozusagen so in Farbe geht und wir den Sonnenaufgang erleben. Und ich sag noch so, das gibt's doch gar nicht. Das ist ja nur nachweislich nicht echt, sondern das ist ja geleuchtet. Das heißt also, das ist eine riesengroße Soundstage, wo der Himmel, der gottverdammte Himmel, gemattpainted ist und dann auch noch durch Strahler sozusagen in die richtige Farbtemperatur gebracht wird, um dann eben halt so einen Sonnenaufgang zu simulieren, dass also auch noch gedimmt wird. Und das sieht so unfassbar gut aus, aber auch die Nachtszenen funktionieren, dass es eine Soundstage ist, wenn der auf das Haus zuläuft zum Beispiel in diesen Nachtszenen, das sind unfassbar gute Szenen, also das fühlt sich so, also da möchtest du in diesen Film reinsteigen und ich bin ja auch ein riesengroßer Fan von seinem Beleuchtungsstil. Also gerade, wenn er mit McTilly irgendwie zu tun hat, die irgendwo drin sind, das ist immer sehr dunkel, sehr moody, sehr viel Low-Key-Lighting auf jeden Fall. Und ihr da draußen, der uns schon länger zuhört, ihr wisst, ich bin da ein großer Fan von. Und das macht ihr ja auch. Und wo überall Practicals aufgestellt sind, also wo sind überall Lichtquellen, die ihr dann eben halt nutzen kann, zur Motivation auch, zum Einleuchten dieser Szene. Die haben auch, wenn ich das richtig gesehen habe, die müssen in dem Studio selber auch wirklich immer mit softem Licht von oben grundsätzlich geleuchtet haben, dass du sozusagen so ein Grundlicht hast und nicht diese klassische Dreipunktbeleuchtung, dass du viel von vorne hast und dann mehr mit Practicals arbeiten. Also ich weiß natürlich auch, dass Dean Candy ja auch sozusagen der Vorreiter für diesen Beleuchtungsstil ist, der das dann vorangetragen hat, aber es ist echt toll. Und dann gibt es vor allem auch im Keller diese tolle Lampe, die da anmachen und dann einfach nur mit dieser Lampe da in diesem Keller Gesichter ausleuchten. Das macht mir wahnsinnig Spaß. Also schon alleine von der Ausleuchtung her macht das Spaß. Und bei den Kamerafahrten, da kann ich mich euch auch nur anschließen. Das ist toll. Also die ganzen Top-Down-Shots von oben. Aber auch gerade in dem Diner, wenn Dennis Franz noch mit dabei ist, da sind so ganz viele Dutch Angles, schräg von oben irgendwie. Alles ist weird mit super Weitwinkellinsen. Das sieht schon echt gut aus, wo man dann eben halt auch merkt, dass Anthony Perkins da auch verrückt gemacht werden soll. Also da geht so dieses visuelle Konzept da voll auf. Und da bin ich ein riesengroßer Fan von. Naja, und dann hast du halt dieses kalifornische Wetter auch noch. Das ist alles so trocken. Da hast du automatisch schon so ein, ich nenne es immer so Vintage-Look, ne? Ja, also es sieht einfach fantastisch aus. Also kann ich mich in diesen Lobesreigen nur einstimmen.
Also die Hitchcock-Zitate muss ich nochmal hervorheben, die er eingebracht hat. Also, was heißt Hitchcock-Zitate? Sind ja wirklich Psycho-1-Zitate, die du wirklich in der Kameraführung auch hast. Zum Beispiel halt, wenn halt jemand so die Treppe zu dem Haus hochgeht, genau im ersten Mal. Also es gibt so viel und es fällt halt, also ich empfehle auch jedem mal den ersten und den zweiten hintereinander zu schauen, damit einem wirklich die ganzen Easter Eggs, die da platziert sind, auch auffallen. Es ist halt wirklich irre. Wie sich der Film vom Original halt auch verneigt.
Ja, das halt macht er
durch die Kameraführung.
Das macht er sehr, sehr gekonnt. Und das auch teilweise subtil, teilweise total offensichtlich, aber also jedes Mal sehenswert.
Es gibt noch einen wirklich gravierenden Punkt, warum dieser Film schon heraussticht. Also ich finde wirklich, der Film sticht auf jeden Fall heraus. Heraussticht er vor allem aus dieser Psycho-Reihe auf jeden Fall, aber auch allgemein in diesen Genre ist blöd, aber allgemein bei Fortsetzungen, da sticht er auch ein bisschen raus. Und ein Thema, was wir unbedingt noch auf die Agenda schreiben müssen, ist nämlich die Musik. Die Musik in diesem Film ist für mich, wie ich finde, nochmal das große verbindende Glied. Also ich finde ja das Drehbuch ja an sich ja trotzdem schon sehr gut, aber mit dem Schauspiel und der Kameraarbeit, was auch schon wirklich richtig gute Craftsmanship ist, und dann kommt einfach mal Jerry Goldsmith dazu und veredelt das Ganze. Und wenn er mich fragt, das hat sozusagen diesem Film dann nochmal eine Etage nach oben gehievt. Frage, bin ich damit alleine, Udo, oder siehst du das ähnlich?
Nein, der Jerry hat hier schon auch wieder ganz schön abgeliefert und reiht sich da hier in eine ganze Reihe von Menschen ein, die hier ganz schön abgeliefert haben. Denn er hat hier wirklich einen tollen Soundtrack geschrieben, der sehr eigenständig ist. Also wo es natürlich auch Verweise gibt auf den ersten Teil, aber das ist eine ganz eigenständige Arbeit, die er hier gemacht hat, die so viel zum Tempo des Films, zur Stimmung des Films beiträgt, manche Szenen wirklich dann von ganz guten Szenen zu herausragenden Szenen macht. die manchmal im Ohr bleibt, aber manchmal einfach nur ganz wahnsinnig gut unterstützt und eine kleine Gänsehaut produziert. Also ich mag seine Arbeiten ja eh, ne? Und also das ist auch hier wirklich ganz, ganz großes akustisches Kino, was er hier abgeliefert hat. Genau der richtige Mann für diesen Film.
Auf jeden Fall. Stanley, wie sieht's bei dir aus?
Ja, gehe ich mit. Ich finde den Soundtrack so grandios, dass ich ihn auf Schallplatte habe. Ja, das ist wirklich ein wunderschöner Soundtrack, gerade so das Hauptthema, das sich ja auch über den Film ändert. Am Anfang klingt es ja sehr hoffnungsvoll noch und das wird dann halt immer dramatischer und trauriger, wenn man genau hinhört. Das ist ein super genialer Zug. Und wenn man bedenkt, dass die zuerst John Williams anfragen wollten, die dann aber gesagt haben, nö, also nach Bernard Herrmann kann nur Jerry Goldsmith machen. Und von ihm wurde sogar ein Thema abgelehnt. Der hat erst ein Norman-Thema geschrieben, haben sie gesagt, nö, das wollen wir so nicht haben, das mal anders. Und das ist dann dafür in Twilight Zone irgendwo gelandet, glaube ich. Ja, aber ja, das, was halt wirklich das Besondere ist, der einzige Verweis eigentlich soundtrack-technisch hast du ja wirklich nochmal am Anfang bei der Duschszene, da hast du nochmal die Psycho-Musik und ansonsten ist es ja wirklich völlig eigenständig. Du hast kaum... Also wirklich sehr, sehr wenig Verweise auf den Original-Psycho-Film im Soundtrack und das ist halt auch genial. Merkst halt gleich, es ist jetzt kein Abklatsch so des Originalfilms, sondern da hat sich halt wirklich jemand Gedanken gemacht mit der Musik und wo hat man schon mal in einem zweiten Teil eines Horrorfilms dann halt noch so einen hochwertigen Soundtrack auf jeden Fall. Ist halt recht selten.
Kann ich mich nur anschließen. Das ist ein fantastischer Soundtrack und ich muss wirklich sagen, also er ist viel zu früh von uns gegangen und ich mag seine Scores in den meisten Fällen immer lieber als die von seinem Kollegen John Williams, muss ich sagen. Auch wenn ich hier Blasphemie betreibe, aber mir fehlt das eben halt. Er war sehr wandelbar und er hat vor allen Dingen viele, viele verschiedene Instrumente eingesetzt und hat halt auch wirklich experimentiert. Und ja, das man hört es eben halt hier, ich mag es auch sehr und beneide dich, lieber Stanley, natürlich auch um deine Platte, die du da mir auch gezeigt hast. Ich durfte es auch in den Händen halten.
Ja, ich habe sie für 8 Euro mal geschossen. Ewig her.
Die ist jetzt wahrscheinlich ein Vielfaches wert.
Muss ich mal gucken, ja.
Bevor wir uns jetzt Richtung Ende neigen, wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr noch irgendwelche Talking Points, über die ihr noch unbedingt sprechen wollt? Stanley, wie sieht's bei dir aus? Hast du da noch was?
Ja, ich hätte was. Mich würde halt interessieren, also würde jetzt mal die Frage in die Runde schmeißen. Was meint ihr? Hätte es Norman geschafft? Gäbe es Lila Loomis und Mary Loomis nicht, die versucht hätten, ihn verrückt zu machen? Hätte er es schaffen können, normal zu bleiben? Was meint ihr?
Ah, das ist das, der Typ. Das ist nämlich genau das Ding, weil ich am Anfang so gesagt habe, so, naja, nach 22 Jahren kommt der Typ da halt raus. Normalerweise, hier sagt man so, dann noch mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Wenn der Typ eine gespaltene Persönlichkeit hat, das kriegst du nicht so einfach weg. Das geht nicht so einfach, das funktioniert nicht. Und es ist eine Frage der Zeit, dass der irgendwann wieder verrückt geworden wäre. Entweder durch die Einsamkeit, ne, wenn alle ihn meiden und das irgendwie wissen und gar nichts passiert wäre. Oder vielleicht irgendein anderer Vorfall. Fall oder so. Ich kann es nicht sagen, aber mein Verdacht ist, der wäre so oder so, wäre verrückt geworden. Und irgendwie tief in mir drinne vermute ich auch, dass die Mutter die ganze Zeit auch immer da war und immer auf ihn, immer sich um ihn gekümmert hat. So ganz tief so verborgen. Und gerade wenn Stressanspannungen sind oder sonst irgendwas, dann kommt die halt wieder. Und ich glaube, die wäre wieder gekommen. Udo, wie siehst du das?
100%. So wie der Film uns hier mit reinnimmt und so wie uns das alles dargeboten wird, die Welt, die uns hier gezeigt wird, 100%. Die Mutter wäre wieder unter ihrem Stein in seiner Seele hervorgekrochen und hätte wieder losgelegt. Also im Endeffekt genauso wie wir das hier am Ende des Films präsentiert bekommen, es wäre vielleicht nur mit einem anderen Tempo passiert. Aber ich bin mir da auch ganz sicher. Die ist in Norman fest drin in diesem zweiten Teil und wartet nur die ganze Zeit. Und jetzt durch das, was hier im Film passiert, kam sie halt ein bisschen schneller unter diesem Stein hervorgekrochen.
Ja, ich habe keine richtige Antwort auf die Frage. Also ich glaube fast, ja, vielleicht hätte er es schaffen können ohne diese, also hätte es mir für ihn gewünscht zumindest, aber da hätte man halt einen ziemlich langweiligen Film gehabt am Ende. Ja.
Ein Psychodrama.
Ja, für Psycho erwartest du halt Psycho. Die Sache ist, die haben den aber halt auch ganz schön zugesetzt, dass es halt so schnell ging. Also ich kann die Frage tatsächlich nicht beantworten, ob es geklappt hätte oder nicht. Aber ja, so haben wir wenigstens unseren Oldschool Norman Bates wieder und schöne Dialoge mit seiner Mutter dann gerade in der letzten Szene.
Oh ja.
Da hätte ich vielleicht noch. Hätte ich vielleicht noch eine Anmerkung dazu, Stanley, weil du es so gesagt hast, dadurch, dass sie ja wiedergekommen ist, also dass zwei Leute da sind, um sie um ihn zu verrückt zu machen, reicht aus, dass seine Mutter wiederkommt. Heißt, er war gar nicht geheilt. Punkt. Mehr ist es nicht, weil,
Na,
naja,
die haben den ganz schön, die haben dem ja praktisch seine alte Welt wieder direkt aufgebaut. Ob das jetzt ohne die so gewesen wäre, die haben dem die Zettel hingelegt, die haben den ständig angerufen mit der Stimme, und
Aber er
gesagt,
ist ja geheilt.
naja, aber auch so wäre
Ja,
er
ach,
nach
ist ja,
Hause,
das ist wie,
wäre nach Hause gekommen und hätte trotzdem auch direkt Dennis Franz vorgefunden, wie das Motel missbraucht wird als Drogen. Bordell oder Stundendrogenhotel, ne, und so. Also ich glaube, alleine da war schon Grundstein in ihm gelegt, wo Mutters Stimme schon ganz leise geflüstert hat, das geht so nicht, du musst dir für Ordnung sorgen.
Aber das meine ich ja damit. Genau das meine ich ja. Wenn du geheilt bist, dann ist egal, was passiert. Und wenn morgen die Welt untergeht, kommt deine Mutter trotzdem nicht wieder. Wenn ich aufgehört habe mit Rauchen, wirklich aufgehört habe mit Rauchen, dann fange ich doch nicht wegen irgendeinem Quatsch an. Huch, ich habe Stress, also habe ich doch nicht
Es
aufgehört
gibt
mit
aber
Rauchen.
ganz viele, die damit wieder anfangen.
Das meine ich aber.
Ja.
Es geht aber eher darum, hier wird aber behauptet halt, er wäre ja geheilt. Und ich sehe das halt nicht so. Wenn wegen sowas halt, das dann trotzdem wieder zum Vorstellen kann, dann war er nicht geheilt. Also, nee, nee. Ich glaube, jetzt mit dem Blick drauf, nö, die wäre so oder so wieder gekommen. Auf jeden Fall.
Das glaube ich auch.
Na
Hier,
gut.
Folgefrage, die ich da noch habe, beziehungsweise einfach Anschlussfrage. Hat dieser Film jetzt bei euch direkt gemacht, als ihr den gesehen habt das letzte Mal oder auch zum ersten Mal, dass ihr direkt Bock hattet, den nächsten zu sehen? Stanley?
Auf jeden Fall, ja. Obwohl, ja, das dann tatsächlich ja, sehr ernüchternd ist, wenn man den dritten nach dem zweiten guckt.
Ja, da gibt's unterschiedliche Meinungen zu. Basti, wie ging's dir
Gibt's
damit?
unterschiedliche Meinungen,
Ja.
ja. Dritte Teil habe ich leider nur einmal gesehen, das ist aber auch schon ein paar Jährchen her und hatte allerdings doch recht positive Eindrücke von dem Film. Und das Witzige ist, ich habe den in der Zeit gesehen mit, ich glaube, Blood Simple von den Coen Brothers. Und die beiden Filme sind irgendwie miteinander verschwestert und verschwägert irgendwie. Also irgendwie sind da ganz viele sich wiederholende Themen. Also irgendwie passen die ganz gut zusammen. Also in einem Spiegeluniversum würde ich diese beiden Filme in einen Filmdoppel mit reinbringen.
Ach
Hat da
cool.
auch Carter Burwell einen Soundtrack gemacht bei.
So ist es, so ist
Naja,
es.
genau wie bei Psycho 3 auch.
Genau.
Ha.
Vielleicht liegt es ja daran.
Ja, cool. Ja, ich
Okay.
hatte auf jeden Fall direkt Bock. Also mir ging das damals wirklich so. Ich war so angezündet durch den Film, dass ich den dritten auf jeden Fall direkt organisieren und reinschieben musste. Was sich für mich dann auch sehr gelohnt hat, weil der nochmal so ganz anders ist und mich trotzdem auch sehr begeistert hat damals. Aber also ich hätte das vorher diesen, in Anführungsstrichen, Franchise nie zugetraut. So ich, also für mich war das immer so ein, und da greife ich jetzt dem Fazit vielleicht schon ein kleines bisschen vor, so ein Psycho steht da als dieses riesengroße Meisterwerk, was nie nach einer Fortsetzung so richtig offensiv gefragt hat. Und dann gibt es aber da diese Fortsetzung und ich denke mir, eieiei, ja geil, dass es die gibt. So, und mehr davon dann im Fazit.
Aber es ist schön, weil das ist ja die Frage, die ich ja zu Anfang auch gestellt habe, die wir am Ende ja auch beantworten wollten, nämlich braucht es denn einen zweiten Teil eigentlich bei so einem starken Erstlingswerk? Und Stanley, vielleicht wollen wir das Ganze auch so ein bisschen mit dem Fazit verbinden. Habt ihr jetzt noch Fragen?
Erstmal nicht. Nö.
Okay, dann würde ich sagen, Stanley. braucht es diesen zweiten Teil?
Ja, also vor dem Film hätte ich gesagt, nein. Also Psycho für sich alleine braucht im Prinzip keinen zweiten Teil. Ist ein runder, perfekter Film, meines Erachtens. Trotzdem bin ich sehr froh, dass es den zweiten Teil gibt. Ich bin wirklich super, super froh, dass es den zweiten Teil gibt. Ist tatsächlich einer der wenigen Fällen eines zweiten Teils, der tatsächlich sehr, sehr gut ist. Kann natürlich dem Original nicht das Wasser reichen, will er auch gar nicht, weil er wirklich sehr eigenständig ist. Richard Franklin hat echt einen astreinen Job gemacht als Regisseur. Liegt vielleicht auch daran, dass er tatsächlich ein Hitchcock-Student war. Ich meine, er kannte einen Großmeister, hat von ihm gelernt, bei ihm abgeguckt. Der Film ist stimmig, der ist super spannend. Der Soundtrack passt, er ist super gut gespielt. Es ist wirklich ein grandioser, naja, man kann ja auch Suspense, Thriller, Horrorfilm sagen. Er ist nie unrealistisch, irgendwie so. Der fesselt einen von Anfang bis Ende, hat keine großartigen Längen, grandiose Kameraarbeit. Also wirklich, ich bin sehr froh, dass es den Film gibt. Und er wird immer einer meiner All-Time-Favorites der Fortsetzungen sein. Was ich nur bedauerlich finde, dass den halt kaum jemand kennt, was wirklich sehr, sehr schade ist. Und es hat sich halt auch widergespiegelt. So braucht Psycho eine Fortsetzung, habe ich halt bei dem Kinobesuch gemerkt, als beim ersten Film war ja, glaube ich, komplett besetzt alles, das Kino. Und beim zweiten Film war ja vielleicht noch ein Fünftel der Leute da, was sehr schade war.
Ist das auch gleichzeitig schon dein Fazit?
Ja.
Würde ich auch gerne zum Udo überleiten. Vielleicht auch mit der Frage, hättest du diesen zweiten Teil gebraucht? Braucht es ihn? Und wie ist dein
Ich muss da
Fazit?
einen ähnlichen Einstieg wie der Stanley wählen. Grundsätzlich, als ich den ersten Psycho nur kannte, hätte ich ganz klar gesagt, einen zweiten Teil braucht es im Leben nicht. Aber jetzt, wo ich diesen zweiten Teil, Gott sei Dank, kenne, sage ich, es braucht ihn unbedingt. Denn ja, Psycho 1 ist auch für mich ein Meisterwerk in vielerlei Hinsicht oder ein Grundstein für so viele filmische Dinge, die danach kamen. Aber ich gucke da drauf und bin ganz offen und ehrlich, nehmt die Steine gerne in die Hand. Wer frei von Sünde ist, der werfe den ersten. Ich gucke den zweiten lieber. Der macht mir mehr Spaß als der erste. So, und das ist eine Tatsache. Das hat so viel Schönes da drin, auf allen Ebenen, dass das ist noch so ein bisschen. Der erste ist halt auch so ein Klassiker. Ich spüre da drin den Klassiker. Und der zweite hat ein bisschen mehr Sleaze, der hat ein bisschen mehr Schlock, wir sind gar nicht so richtig auf die Kills eingegangen. Der hat auch so ganz vorzügliche Kills, wo ich einfach total Spaß habe, zuzusehen, wie das gemacht ist, weil wenn man da drauf guckt und sieht wirklich diese handgemachte Liebe, die nicht immer in jeder Sekunde perfekt funktioniert, aber gerade damit für mich so eine unglaubliche Schönheit da drin hat. Es braucht unbedingt diesen zweiten Teil, denn das ist für mich so, würde ich sagen, der beste dieser Reihe von allem, was ich kenne. Und ich glaube, das wird sich, auch wenn ich den vierten irgendwann mal gesehen habe, auch nicht großartig ändern. Also Psycho 2 ist Gold. Und zum Glück werden wir mit diesem Podcast dazu beitragen, dass jetzt viel mehr Menschen sich diesen Film angucken. Leute, da draußen, guckt diesen Film, denn der ist fantastisch. So, der ist super. Der macht Spaß, der macht Freude, der ist temporeich, der ist vor allem unglaublich unterhaltsam und der ist packend und mitreißend und der ist einfach großartig. So, Basti, du.
Ich stimme auf gar keinen Fall zu. Ich finde, der erste Teil, und das klingt auch blöd, wenn man sagt, der erste Teil, sondern Psycho ist wirklich einfach so ein Überding. Das ist so ein Überfilm. Der ist 22 Jahre älter als dieser Film und funktioniert deutlich besser als eben dieser zweite Film. Ich finde, das ist ein absolut unantastbares Meisterwerk. Und ich war auch im Kino, auch jetzt zum ersten Mal, wo ich den in OMU gesehen, also wirklich in Originalfassung gesehen habe, auch da total begeistert. Angetan, ich trotzdem die deutsche Synchro vorziehe, weil ich einfach damit groß geworden bin, aber ich muss wirklich echt sagen, also in dem ersten kann nichts rütteln, das geht nicht. Und der zweite, der macht dann genau das, was ich eben halt auch bei Filmen wie dem Weißen Hai Teil 2 oder auch bei Aliens schätze, der nutzt diese ganze Vorlage, die er hat, und erweitert die Welt und macht damit tatsächlich was. Und der schafft sozusagen einen Norman Bates-Film zu machen. Wie geht's weiter? Also, Also besser kann man es eigentlich gar nicht machen. Und da muss ich sozusagen wieder bei euch mit einsteigen, sage so, da sehe ich ähnlich. Gebraucht hätte ich diesen Film auf gar keinen Fall. Jetzt, wo er einmal da ist, finde ich den ziemlich gut sogar. Und er macht mir auch sehr viel Spaß. Und er gefällt mir vor allen Dingen, wirklich vor allen Dingen, also von dieser darstellerischen Seite her, aber auch wie der Film aussieht. Wir haben gerade drüber gesprochen. Also der ist auf so vielen Ebenen so toll und so gut gemacht, dass ich jetzt nicht sagen kann, naja, es ist halt ein zweiter Teil und ja, der ist ganz okay. Sondern ich finde, der ist eigenständig neben dem ersten. Ich will die gar nicht miteinander vergleichen, weil das ist nämlich falsch und schade eigentlich, weil dann würde der auf jeden Fall immer untergehen, sondern einfach sagen, nö, man braucht den zweiten Teil nicht, aber Leute, er ist da, guckt ihn euch bitte an. Und das wäre auch tatsächlich meine Empfehlung an euch da draußen, die ihr zugehört habt, obwohl wir euch darauf hingewiesen haben, dass es vielleicht nicht so gut ist, aber guckt ihn euch an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Es ist wirklich ein ganz toller Film, gut gemacht, ist auch leicht erhältlich. Da gibt es eigentlich gar nichts zu meckern. So, das war's von mir. Ich habe gar nicht mehr zu sagen. Gibt es noch irgendwas, was ihr dem noch hinzufügen wollt? Ansonsten mache ich jetzt den Sack zu.
Ja, Sebastian, revidierst du deine Aussage vorm Luru-Kino, wo du gesagt hast, der zweite ist okay. Das war aber nach der Erstsichtung, die wesentlich länger herlag. Du hast okay gesagt.
Ja, tatsächlich. Okay, ich hatte es so abgespeichert, aber vielleicht habe ich es auch wirklich mit dem dritten auch ein bisschen verhauen. Das kann wirklich sein.
Okay, gut. Da trifft okay, das auch zu beim dritten.
da würde jetzt Udo
darüber wäre an einem anderen Tag ausführlich zu sprechen, denn der dritte, der hat schon wirklich seinen ganz eigenen Stil, seine eigenen Qualitäten und nochmal so einen ganz anderen Ton. Der dritte ist halt so ein bisschen der räudige Hund der Reihe und dafür ist er schon ziemlich liebenswert. Muss man sagen, wie es ist. Also ich habe auf jeden Fall jetzt wahnsinnig viel Bock, mir den dritten sehr zeitnah wieder reinzupreschen und ich weiß jetzt schon, ich werde Freude haben.
Das stimmt, aber den darf man halt nicht in der deutschen Synchro gucken, da ist auch recht schlimm.
Ja, das habe ich auch so abgespeichert, aber vielleicht mochte ich auch das ganz gerne, aber naja.
Na gut.
Wunderbar. Dann sind wir durch für heute. Dann sage ich an dieser Stelle ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank für euch, für das tolle Gespräch.
Gerne.
Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke, dass du den Film ausgesucht hast, Stanley.
Sehr gerne.
Und vielleicht schaffen wir es ja dann irgendwann nochmal in dieser Konstellation, vielleicht sogar auch über den dritten Teil zu reden. Wer weiß, wir werden es rausfinden. Und ich entlasse euch jetzt in die warme oder vielleicht eher doch heiße Nacht da draußen. Und in der Hoffnung, dass ihr vor Schaufeln und Küchenmessern heute sicher seid. Vielen Dank nochmal fürs Gespräch. Ihr da draußen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr wisst, was zu tun ist und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ahoi.
Ahoi, danke fürs Zuhören.
Danke, lieber Stanley, danke, lieber Basti und auch von mir adios.
Dann würde ich sagen, lass uns auch gleich mal reingehen in diese Achterbahnfahrt der Gefühle.
Norman, los geht's.
Okay, seid ihr bereit?
Ja, Mutter.
Ähm.